Georges Simenon, Maigrets Memoiren, gelesen von Walter Kreie. Kapitel 1. Indem ich endlich und ungeniert die Gelegenheit ergreife, meine Beziehungen zu einem gewissen Maigret zu erläutern. Es war im Jahr 1927 oder 1928, ich habe kein Gedächtnis für Daten. Und ich gehöre nicht zu denen, die über ihr Tun und Lassen sorgfältig Buch führen, was in unserem Beruf häufig vorkommt und sich für manche als nützlich und sogar einträglich erwiesen hat. Erst kürzlich habe ich mich an die Hefte erinnert, in die meine Frau, lange ohne mein Wissen, ja sogar heimlich, die Zeitungsartikel eingeklebt hat, in denen von mir die Rede war. Vermutlich könnte ich das genaue Datum anhand eines bestimmten Falls feststellen, der uns in jenem Jahr viel Ärger bereitet hat. Aber ich habe keine Lust, die Hefte durchzublättern. Es ist auch gar nicht wichtig. Zumindest an das Wetter erinnere ich mich noch genau. Es war zu Beginn des Winters, an einem jener farblosen, grau-weißen Tage, die ich gern Bürotage nenne, weil man meint, dass sich in einer so trüben Atmosphäre nichts Interessantes ereignen kann und einem nichts zu tun bleibt, als liegen gebliebene Berichte fertig zu schreiben und verbissen, aber lustlos die laufenden Geschäfte zu erledigen. Wenn ich dieses trübe Grau so deutlich hervorhebe, so geschieht das nicht, weil ich einen Sinn fürs Malerische habe, sondern um zu zeigen, wie banal dieses Ereignis als solches gewesen ist, eingewoben in die Routine eines banalen Arbeitstages. Es war etwa 10 Uhr morgens. Der Rapport war kurz gewesen und seit einer halben Stunde vorbei. Heute weiß jedermann mehr oder weniger genau, was der Rapport bei der Kriminalpolizei bedeutet. Aber zu jener Zeit hätten die meisten Pariser wohl nicht einmal sagen können, welche Behörde sich am Quai des Orfèvres befand. Pünktlich um 9 ertönt ein Klingelzeichen, das die verschiedenen Abteilungsleiter in das geräumige Büro des großen Chefs zusammenruft, dessen Fenster auf die Seine hinausgehen. Es ist eine ungezwungene Versammlung. Man begibt sich, Pfeife oder Zigarette rauchend, dorthin, meistens mit einer Akte unterm Arm. Der Tag hat noch nicht recht begonnen und dem einen oder anderen liegt der Geschmack von Milch, Kaffee und Croissants noch auf der Zunge. Man schüttelt einander die Hand und unterhält sich, bis alle versammelt sind. Dann berichtet jeder dem Chef, was sich in seinem Dienstbereich zugetragen hat. Einige bleiben stehen, manchmal am Fenster, und betrachten die Busse und Taxis, die über den Pont Saint-Michel fahren. Anders als die Leute denken, ist nicht nur von Verbrechern die Rede. Wie geht's Ihrer Tochter, Priolé? Hat sie immer noch Masern? Ich erinnere mich, dass man sich auch sachkundig über Kochrezepte verbreitete. Natürlich spricht man auch von ernsteren Dingen, zum Beispiel vom Sohn eines Abgeordneten oder Ministers, der Dummheiten begangen hat und im Begriff steht, weitere zu begehen, und den man dringlichst und möglichst unauffällig zur Vernunft bringen muss. Oder aber von einem reichen Ausländer, der vor kurzem in einem Luxushotel an den Champs-Élysées abgestiegen ist und dessen wegen die Regierung sich beunruhigt zeigt. Von einem kleinen Mädchen, das man vor ein paar Tagen auf der Straße aufgelesen hat und dessen Angehörige sich noch nicht gemeldet haben, obwohl ihr Bild in allen Zeitungen erschienen ist. Man ist unter sich. Unter Fachleuten. Und die Ereignisse sind von rein beruflichem Interesse. Man verliert kein unnützes Wort, was alles sehr vereinfacht. Es ist sozusagen das Tagesgeschäft. Nun, Maigret, haben Sie Ihren Polen aus der Rue de Birague noch nicht verhaftet? Ich beeile mich hier zu erklären, dass ich nichts gegen Polen habe. Wenn ich ziemlich oft von ihnen spreche, so nicht deshalb, weil es sich um ein besonders bösartiges oder verdorbenes Volk handelt. Damals herrschte in Frankreich Mangel an Arbeitskräften. Man holte tausende Polen ins Land und schickte sie in die Bergwerke im Norden. Ganze Dörfer, Männer, Frauen und Kinder wurden auf diese Weise zusammengetrieben und in Züge verfrachtet, ähnlich wie früher die schwarzen Arbeitskräfte. Die meisten waren sehr gute Arbeiter. Und viele sind brave französische Bürger geworden. Aber wie zu erwarten, war auch Gesindel dabei. Und dieses Gesindel hat uns eine Zeit lang viel zu schaffen gemacht. Indem ich ein wenig zusammenhanglos von meinen damaligen Sorgen spreche, möchte ich versuchen, dem Hörer einen Begriff von der Welt zu geben, in der ich mich zu jener Zeit bewegte. Es wäre mir lieb, Chef, wenn man ihn noch 2 oder 3 Tage in Freiheit ließe. Bisher hat sich nichts ergeben, aber er wird sich bestimmt noch mit seinen Komplizen treffen. Der Minister wird allmählich ungeduldig. Die Zeitungen, immer die Zeitungen. Und immer an oberster Stelle die Angst vor den Zeitungen, vor dem Urteil der Öffentlichkeit. Kaum ist ein Verbrechen begangen worden, muss unverzüglich ein Schuldiger präsentiert werden, koste es, was es wolle. Am liebsten würde man uns schon nach ein paar Tagen sagen, verhaften Sie irgendjemanden, egal wen, damit die Öffentlichkeit beruhigt ist. Ich werde wahrscheinlich noch darauf zurückkommen.